Hiersan 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Servus miteinander. Wieder einmal begrüße ich euch heute zum Podcast Hiersan 4. Wieder mal mit Torben Hoffmann. Warum? Weil Felix Fischer nach wie vor sich ein bisschen Urlaub gönnt. Da hat er sich die perfekte Zeit ausgesucht mit wirklich hochsommerlichen Temperaturen hier in Deutschland. Wobei ich gar nicht weiß, ist der verreist oder ist er nicht verreist? Das werden wir nächste Woche klären mit ihm. Ist nicht verreist. Und Platti Goal nach wie vor im Babyfieber. Das gönnen wir ihm natürlich, da auch ein bisschen Zeit mit der Family jetzt. Und da auch schöne Grüße auch an euch alle. Und natürlich jetzt speziell an Torben. Du hast nicht so viel geschlafen, weil du warst gestern, also Dienstag, in Zürich beim letzten Testspiel vor dem ersten Pflichtspiel der Bayern. Erzähl doch mal, wie waren deine Eindrücke? Wie geht's dir persönlich nach dieser, ja, dann doch kurzen Nacht?
Ja, Nacht war kurz. Grüße in die Runde. Und ein Testspiel, wo wir am Anfang noch gerätselt haben, wird es jetzt die Top 11 von Beginn an und da nochmal so ein bisschen Zeiten zu generieren oder mischt er durch? Und er hat dann bewiesen, dass er eben halt die Youngster komplett nochmal sehen wollte, hat Startelf, die gegen Tottenham gespielt hat, die vermeintlich beste Elf erstmal auf der Bank gelassen und hat die jungen Wilden nochmal von der Leine gelassen. Und gut, Grasshoppe Zürich, müssen wir fair enough sagen, ist natürlich auch jetzt kein Gegner auf Augenhöhe oder ein Gegner wie Tottenham oder wo man sagt, oder selbst Olympique Lyon. Von daher war das ein guter Test, nochmal den ein oder anderen Youngster zu sehen. Lennart Kahl wieder eine bezaubernde Hütte gemacht. Kusi Asare auch einen schönen Schnuffi. Also beide haben da nochmal wieder einen draufgesetzt, was sie gegen Tottenham gemacht haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, konnte der ein oder andere nochmal wieder ein bisschen vorspielen. Das hat mir gefallen. Tom Bischoff auch mit einer soliden Leistung. Aber auch, du siehst, du kommst jetzt in eine Phase der Vorbereitung, wo es auch ein bisschen wehtut. Gestern waren 35 Grad im Stadion. Das war auch heftig. Ja, und in der zweiten Halbzeit, wenn dann eben komplett nochmal frisch durchgewechselt wird und dann die vermeintlich beste Elf auf dem Rasen steht, dann sieht man da natürlich schon auch den Unterschied.
Ja, ich konnte das Spiel nicht live verfolgen. Ich war in Innsbruck beim Spiel der WSG Tirol gegen Real Madrid. Auch ein nettes Testspiel, aber ich habe mir natürlich ein paar Highlights angeschaut, ein paar Spielszenen. Mir hat noch Wisdomai ganz gut gefallen. Der kam dann ja irgendwie rein für Serge Gnabry. Warum
nach 30 Minuten,
Serge
ja.
Gnabry, genau, Serge Gnabry wieder angeschlagen oder was war da los?
Nein, das war im Vorfeld abgesprochen, dass er beginnen wird auf jeden Fall und Wisdomai reinkommt nach 30 Minuten. Der dann aber auch in der zweiten Halbzeit wieder rausgegangen ist, als die anderen wieder reingekommen sind. Aber hast du recht, Winston Mike hat schon da wirklich Betrieb gemacht. Gas gegeben, Ball bekommen und sofort gib ihn 1-gegen-1-Situation gesucht, sich sehr häufig und gut durchsetzen können auf dem Flügel. Also der hat schon Spaß gemacht, der Junge. Aber wie gesagt, auch 16 Jahre jung muss man sicherlich auch ein bisschen Geduld haben, aber rotzfrech runtergespielt, ja.
Ja, guter, spannender Junge, hat jetzt auch bei der Club-WM, war er nicht dabei, weil er noch seinen Schulabschluss machen musste. Den hat er jetzt in der Tasche und dann kann er auch befreit aufspielen. Also wirklich auch ein ganz aufmerksamer junger Kerl, der sicher noch viel Spaß machen wird. Lennart Kahl macht Spaß, sowieso echt geile Tore gemacht, erstmal gegen die Spurs. Ich habe da nicht so ganz verstanden, dass ein paar Leute gesagt haben, ja, warum setzt er sich da wie Cristiano Ronaldo hin und jubelt da so frech? Ich fand das mal irgendwie ganz cool. Du hast ihm auch diese kindliche Freude angesehen, wie nach dem Tor einfach vor 70.000 in der Allianz Arena das Ding da reinzuschweißen. Wenn dann Leute sagen, ja, warum macht er diesen arroganten Jubel? Ich fand es eigentlich mal erfrischend und ich finde auch generell, wie er nach dem Spiel jetzt aufgetreten ist, auch gegen die Grasshoppers, wo er gesagt hat, ja gut, ich will jetzt auch Bundesliga spielen, ich will jetzt auch einen Supercup spielen. Das ist für mich schon dann jemand, der dann auch von der Personality her mit einem gesunden Selbstvertrauen auftritt, das finde ich super. Ich meine, klar kann man da sagen, okay, das steht jetzt in die Richtung vielleicht schon ein bisschen zu arrogant, aber ich finde das eigentlich, dieses Rotzfreche finde ich an Lennart Kahl besonders gut.
Ja, aber genau das schließt an den ersten Jubel, den er in der Allianz Arena gezeigt hat. Gestern natürlich auch, schießt er das Tor und rennt dann so in die Ecke hin und macht natürlich den hier und zeigt erstmal hinten seine Rückennummer. Ist dann natürlich die Frage nach dem ersten Jubel, ist es vielleicht ein kleiner Anflug von, na, hier bin ich. Und wie gesagt, Selbstbewusstsein musst du haben, um überhaupt in diesem Haifischbecken-Gau zurechtzukommen und ja, auch so ein bisschen die Ellbogen zu benutzen. Aber das war tatsächlich, und da bin ich ein bisschen vorsichtiger, so, das war mein erster Impuls auf der Tribüne, wo ich gesagt habe, oh Junge, bitte, jetzt musst du hier nicht noch den machen und hier deine Nummer zeigen. Da war ich so ein bisschen skeptisch und habe gesagt, bin mal gespannt, was er dann nach seinem nächsten Tor oder ein Bundesligator, erste Bundesligator, was er dann möglicherweise machen wird, was dann noch kommt, aber wahrscheinlich zieht er das Trikot aus, aber nee, da bin ich immer so ein bisschen piano. Also das war jetzt so meine Einschätzung gestern, also als erfahrener Spieler hätte ich ihn wahrscheinlich dann auch ganz kurz mal zur Seite genommen und gesagt, Junge, piano.
Ja, das wird auch sicher der ein oder andere machen. Das ist auch im Trainerteam sicher ein Thema. Am Ende des Tages zählen natürlich die Leistungen auf dem Platz und die bringt er aktuell sehr, sehr gut. Deswegen
Ich bin
wirklich gespannt, ob dann auch Kompanie, das haben wir schon häufiger besprochen, dieses Versprechen oder diese Aussicht, die ihm da gestellt wurde, mit Leben dann auch füllt, dass er wirklich auch in der Bundesliga die Minuten bekommt als Backup von Michael Olise. Kusi Asare, wahrscheinlich hat er unseren Podcast gehört. Letzte Woche haben wir ihn auch ein bisschen kritisiert, dass noch nicht das Potenzial so zu erkennen ist. Jetzt hat er mit zwei echt auch schönen Toren uns da vielleicht so ein bisschen eines Besseren belehrt. Wie war dein Eindruck jetzt in Zürich auch speziell von ihm?
Tor sensationell, auch Lennart K. ist super vorbereitet, super Assist gegeben und das war tatsächlich sehr, sehr gut. Und ansonsten aber, ja, das, was wir gesagt haben, ne, es gibt immer mal Phasen bei ihm, da denkst du, oh Junge, das kann jetzt nicht sein, warum läufst du da nicht an oder warum springt der Ball da gerade weg oder warum ist da jetzt so ein Fehlpass dabei, aber dann auch blitzsaubere Momente in seinem Spiel dabei, wie gesagt, das Tor war herausragend gut, dann wie er die Bälle mitunter dann auch festmacht, manchmal aber auch im Zweikampf so ein bisschen lax, aber das ist ja genau diese Schwelle, die er gerade selber nehmen muss. Wir haben ja gesagt, die Tür, die wird aufgemacht. Auch der Campus macht eine Tür auf oder der Profibereich. Aber dauerhaft durchgehen oder erstmal durchgehen und dann beständig auch in dem Raum zu bleiben, das entscheiden die Spieler selbst mit ihrer Einstellung, mit ihrem Trainingsfleiß, mit ihrer Einstellung auch zum Beruf, mit ihrem Charakter klar in dem Fokus zu sein. Und den Eindruck machen jetzt gerade Lennart Karl und eben auch Kusi Asare. Lennart bis auf, wie gesagt, Jubel hin und her. Aber trotzdem diese Stringenz zu haben, jetzt auch dran zu glauben und dann eben auch die Leistung bringen zu müssen, dauerhaft bringen zu müssen. Ja, das haben sie, sag mal, ihre Chance so in den Vorbereitungsspielen jetzt genutzt, um tatsächlich so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und ob es dann dauerhaft Bestand hat, das werden die Jungs letztendlich auch selbst entscheiden müssen.
Ja, bei Kusi Asare wird jetzt auch in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen, Laie oder nicht Laie. Wir haben es letzte Woche auch schon berichtet, es gibt viele Interessenten auf der anderen Seite. Ja, muss der FC Bayern wahrscheinlich auch den Weg gehen, jetzt jüngere Spieler weiter dann auch in den Kader fest zu integrieren und sie eben nicht nur mittrainieren zu lassen. Denn der Kader schrumpft weiter. Also Kingsley Coman steht jetzt unmittelbar vor einem Abgang zu Al Nassr in die Wüste. Es gab letztes Jahr schon diesen Vorstoß. Damals war es Al Ahly, glaube ich, die versucht haben, ihn dann auch zu verpflichten. Da hat er dann noch nach einem Gespräch mit Vincent Kompany gesagt, nein, ich möchte noch bei den Bayern bleiben. Aber die Saudis sind weiter dran geblieben. Jetzt Al Nassr mit Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Inigo Martinez, der jetzt von Barca dorthin gewechselt ist. Also ganz bekannte Spieler, Top-Spieler. Aber Kingsley Coman macht jetzt diesen Schritt nach 10 Jahren. Gibt jetzt noch ein paar Mini-Details zu klären, aber der Wechsel sollte soweit durchgehen. Wie ist dein Eindruck? Also verstehst du auch Coman, weil er verdient ja mehr als das Doppelte dann bei Al Nassr. Das sind dann 20 bis 25 Millionen netto. Bei den Bayern kriegt er so 17, 18 brutto. Kannst du das nachvollziehen, auch jetzt mit, er ist erst noch immer nicht mal 30, diesen Schritt zu machen?
Ja, mit 29 Jahren, 10 Jahren so herausragender, erfolgreicher Zeit beim FC Bayern München und dann, was du angesprochen hast. Und das stört mich auch bei dem einen oder anderen, der dann immer sagt, ich mach's nochmal wegen, ich will eine neue Sprache kennenlernen, eine neue Stadt sehen, eine neue Kultur. Nein, da geht's nur um die Kohle. Und wenn du dann dein Gehalt fast verdoppeln kannst netto, dann ist das auch ein nachvollziehbarer Schritt, dann eben halt nochmal was Neues zu machen, dann in so einer Mannschaft zu spielen mit den eben von dir genannten Spielern. Kann ich persönlich absolut nachvollziehen, er wird 30 Jahre und dann eben halt nochmal sich und die Generation danach zu sanieren und dann eben diesen Schritt zu machen, wenn es einen Verein gibt oder eine Liga, die in der Lage ist, solche schwindeligen Gehälter zu zahlen, dann kann ich diesen Schritt durchaus verstehen, weil er hat etliche Titel gewonnen mit dem FC Bayern, bis auf das eine Jahr jedes Mal deutscher Meister geworden, seitdem er bei den Bayern ist, Champions League gewonnen, DFB-Pokal, alles, also von daher kann ich es nachvollziehen, dass er dann diesen Schritt auch erwägt.
Sportlich durchaus nachvollziehbar, sage ich mal, für die Bayern ist dieser Schritt aber definitiv nicht. Also wenn wir jetzt auf den Kader schauen, du kannst dir es jetzt eigentlich nicht leisten, noch einen Kingsley Coman abzugeben, der eine gewisse Qualität auch mitbringt. Klar, jetzt sagen viele, der ist ja so oft verletzt, aber ich finde jetzt gerade auch in dieser Vorbereitung hat er mir sehr gut gefallen, wirkte sehr spritzig, auch gegen Tottenham macht er ein herausragendes Tor. Und wenn der ins Rollen kommt, dann ist es immer noch einer der besten 1-gegen-1-Spieler auf dem Flügel, allein durch sein Tempo. Klar, Thema Entscheidungsfindung war jetzt nicht immer so gut in den letzten Jahren. Tore, Assists waren jetzt auch nicht das absolut Gelbe vom Ei, aber du verlierst halt wirklich einen Spieler, der auch defensiv immer gut nach hinten gearbeitet hat von den Flügelspielern. Also ich finde das schon, gerade auch in Verbindung jetzt mit der Ablösesumme von etwa ja bis zu 35 Millionen inklusive Bonuszahlung, finde ich das schon für die Bayern ja sehr riskant auch dann und jetzt auch nicht allzu gewinnbringend, jetzt diesen Spieler zu diesem Preis dann auch abzugeben. Zumal ja aktuell noch kein Ersatz da ist.
Ja, bin ich bei dir, aber das machen sie ja nur mit der Gewissheit, dass sie noch was machen werden. Also du kannst nicht King jetzt auch noch abgeben und du hast Leroy weg, gut, Thomas eine andere Position, Müller, aber dann schon mal drei weg, dann hast du Tell weg, Saragossa, also gut, die haben jetzt Saragossa jetzt keine große Rolle gespielt, aber du kannst ja nicht nur abgeben und Luis Diaz holen, das ist klar, aber da werden die Bayern was machen müssen und werden das auch in der Pipeline haben und werden nicht Kingsley Coman verkaufen, um dann keinen neuen zu holen, weil dann ist der FC Bayern einfach zu dünn besetzt auf den Außenbahnen, auf den offensiven Positionen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass da auch was passieren wird. Ansonsten darfst du King nicht gehen lassen, aber wir haben ja da auch schon einige Namen in der Verlosung oder auf der Liste. Da kannst du ja mal 2 bis 3, 4 nennen, die sicherlich da sehr interessant sind für die Bayern.
Ja, es sollen mehrere Spieler im Idealfall eigentlich noch kommen, aber wenn das jetzt so passieren sollte, dass jetzt ein Coman geht, dann sind die Bayern aus meiner Sicht, also dann reicht auch nicht ein Spieler. So, es gibt mehrere Kandidaten, die kommen könnten, aber ein Spieler finde ich reicht nicht, weil du hast schon die Quantität angesprochen, die dann natürlich auch dann den Verein verlässt, auch Qualität. Ich finde beispielsweise jetzt, wenn man jetzt einen Kunku holen würde, der auf der Liste steht der Bayern, das würde aus meiner Sicht nicht reichen. Also eigentlich müssen sie 2 holen, oder? Weil ich finde, Herbert Heiner stellt sich dahin bei uns am Wochenende bei einer Fanveranstaltung und sagt, wir haben jetzt den Luxus, dass wir in Ruhe den Markt beobachten können. Klar, die Top 11, wir haben schon geredet, die erste 11, die ist nach wie vor top. Aber wenn jetzt beispielsweise ein Spieler vorne mal ausfällt, dann ist Serge Gnabry der erste Backup für diesen Spieler. Wir wissen nicht, was bei einem Paul Wanner noch passiert. Lennart Kahl, Kusi Asare, ja, die Jungs sind gut und die Jungs sollen noch weiter rangeführt werden. Aber ich finde es dann schon ein bisschen gefährlich, jetzt zu sagen, okay, wir holen jetzt maximal einen Spieler, weil du brauchst eigentlich einen Backup für Harry Kane. Den musst du entlasten. Du brauchst jetzt jemanden, der Coman ersetzt. Du brauchst jetzt jemanden, der dann möglicherweise noch Thomas Müllers Rolle einnimmt, weil ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass Paul Wanner am 1.9. noch Bayern-Spieler ist. Also, ja, schwierige Gemengelage. Du hast die Spieler angesprochen. Ich habe Nkunku genannt. Wen können wir noch nennen? Nicolas Jackson wurde den Bayern so ein bisschen angeboten. Die Bayern haben sich da Informationen eingeholt, aber Max Eberl hat es ja auch bei uns am Mikro gesagt. Nichts wirklich jetzt vorangeschritten ist, also er hat persönlich mit dem Spieler nicht gesprochen, ist für mich jetzt auch nicht die absolute Topverstärkung. Nick Woltemade, keine Bewegung, jetzt gibt es eine Deadline vom VfB. Ein Eze von Crystal Palace finde ich zum Beispiel richtig, richtig geil, der kann da vorne alle Positionen spielen, ist aber auch nicht auf der Liste. Rodrigo, haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, ist viel zu teuer für die Bayern. Real will 100 Millionen mal mindestens, hierzu kommt ein Gehalt von 20 Millionen brutto. Was würdest du machen anstelle von Max Eberl und Christoph Freund?
Ja, 2 Spieler holen, bin ich komplett bei dir. Du hast ein Vakuum momentan, bis November, Dezember wird es dauern, bis Jamal wieder zurückkommt. Thomas Müller ist weg auf dieser Position und wie schon von dir angesprochen, ist der Kader zu schlank. Michael Olise kann auf der 10 spielen, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht gegen Tottenham. Kommen wir dann wieder zu Serge Gnabry, der dann über die Außen kommen muss, wenn Kingsley Coman den Verein verlässt. Weiß nicht, ob Lennart Kahl dann schon direkt die erste Option sein wird, aber wir sehen schon, das ist viel zu schlank und deswegen bin ich auch komplett dabei, dass 2 Spieler geholt werden müssen. Also wenn Kingsley Coman geht, dann definitiv 2 Spieler. Und das ist ja momentan auch unsere Information, auch wenn Christoph Freund gestern nach dem Spiel etwas schmallippig war und erzählt hat, dass Kingsley Coman krank war und ansonsten im Kader gewesen wäre, weil er ein Bayern-Spieler ist und wollte das nicht negieren, aber auch nicht bestätigen, als ich gesagt habe, ja, also würdest du dann jetzt eben auch die Verhandlungen mit Al-Nassr negieren? Und das hat er natürlich dann nicht gemacht, aber war schon relativ komisch gestern die Aussage dazu. Man kann ja sagen, es sind sind noch kleinere Details zu klären. Er muss noch sein Medical machen, aber so wie es aussieht, finden wir da eine Lösung. Und ja, alles sehr vage gestern die Aussagen, auch zu Nick Woltemade, zu der Deadline bis zum Supercup am Samstag. Ja, wollte auch nichts zu sagen, wurde schon viel von allen Seiten zugesprochen und weder zu einer Deadline noch zu einem möglichen Angebot wollten sich die Bayern oder in Persona Christoph Freund dazu äußern. Aber wir werden sehen, dass da was passiert auf dem Transfermarkt, weil so werden die Bayern, wenn es so bleibt, King geht und keiner mehr geholt wird, dann werden sie arge Probleme bekommen in der Saison.
Ja, zumal du, finde ich, nicht mit Serge Gnabry eine komplette Saison planen kannst. Jetzt war vergangene Woche das Spiel gegen Tottenham, da kam dann kurz vor dem Spiel die Info, ja gut, er hat leichte muskuläre Beschwerden. Wahrscheinlich zu hart trainiert, wahrscheinlich wieder irgendwie... Keine Ahnung, also auch der Junge, der muss sich einfach steigern, der muss auch einfach schauen, jetzt hier in sein letztes Vertragsjahr bei den Bayern, das geht ja auch so nicht weiter in der Form. Also da muss man ja auch mal, was Thema Fitness angeht, was auch Thema Kontinuität angeht, das sind einfach Themen, die Bayern haben und Serge Gnabry wird oder kann sehr wichtig werden, wenn er fit ist. So, und das ist klar mal die Voraussetzung. Aber so kannst du halt nicht eine komplette Saison planen, da bin ich auch bei dir. Dann ist eben die Frage, was machen die Bayern? Legen sie jetzt die vom VfB gewünschten, keine Ahnung, 70 Millionen hin, 75 Millionen für einen Woltemade, halte ich persönlich auch für den falschen Ansatz, weil er aus meiner Sicht einfach nicht so viel wert ist. Also Nick Woltemade hat jetzt eine sehr ordentliche Saison beim VfB gespielt, eher eine zweite Saisonhälfte, die sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut war und auch vielversprechend. Aber in der ersten Saisonhälfte habe ich jetzt auch nicht viel von ihm gesehen und die U21-EM, ja, würde ich jetzt auch mal da einen Text reinbauen, weil wir erinnern uns alle, beispielsweise Luca Waldschmidt vor ein paar Jahren schießt Deutschland mit einem richtigen Kracher zum U21-EM-Titel und wo ist Luca Waldschmidt jetzt? Also ich finde immer bei diesen Spielern, die jetzt mal so eine Breakout-Season haben, die müssen das mal über ein weiteres Jahr bestätigen. Also die Bayern würden aus meiner Sicht einen Fehler machen, wenn sie jetzt irgendwie auf noch höhere Forderungen von Seiten des VfB eingehen. 50 Millionen wurden geboten, das ist aus meiner Sicht auch die absolute Schmerzgrenze und wenn es jetzt irgendwie klappt und sie den Spieler noch bekommen können, dann ist es sicher gut, weil er natürlich mehrere Positionen einnehmen kann. Aber ansonsten würde ich mich da umorientieren. Gerade Eze, ich habe den jetzt vorhin schon genannt, super Spieler bei Crystal Palace, ist jetzt mit Tottenham, wie man hört, so ein bisschen in Gesprächen. Warum packen die Bayern bei so einem Spieler nicht zu? Er kennt Michael Olise von Crystal Palace, er kennt auch einen Harry Kane sicher aus der Premier League. Er spricht Englisch, das würde auch mit Jamal Musiala und den Jungs da vorne einfach super passen. Und es ist ein geiler Zocker, also ein richtiger Straßenfußballer wie Michael Olise. Ich glaube, das würde richtig gut funktionieren. Aber sonst fällt mir jetzt auch nicht so der absolute Kracherspieler ein. Ne? Xavi Simmons, ja, bei RB Leipzig, ja, gute Entwicklung hingelegt. Aber ob man den jetzt verpflichten muss, ist ja auch mit Chelsea schon sehr weit. Habe ich auch so meine Zweifel, ob das wirklich dieser Qualitätspush dann auch für die Bayern wäre. Ja, Nicolas Jackson, nee. Christopher Nkunku, auch eine ewig lange Verletzungshistorie. Chelsea will den schon seit einem Jahr loswerden. Da frage ich mich dann auch, ist Bayern jetzt irgendwie die Resterampe? Also schwierige Gemengelage.
Ja, Nkunku wollte ich gerade sagen, das hast du jetzt nochmal eingeschmissen, die Verletzten-Historie, die er hatte. Ne? Also ich habe auch mal geschaut, wie viele Ausfallzeiten er hatte. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Also da kommst du auch in einer Saison über 200 etwas Ausfalltage, die er da auch hingelegt hat in einer Saison. Das ist extrem. Und das ist ja wieder die Frage, holst du dir dann einen nächsten Spieler rein, der ja dann auch öfter mal verletzt ist, wie eben halt ein Kingsley Coman oder auch ein Serge Gnabry. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und dann hast du so einen weiteren Spieler, der verletzungsanfällig ist, muskulär mit der Hüfte und was er da alles hatte, halte ich dann auch nicht für den richtigen Weg, sondern dann eben auch vielleicht mal Spieler zu nehmen. Und das hat man ja gesehen, man hat ja ein Paradebeispiel, Michael Olise hat man ja ein Paradebeispiel geholt, wie der, wie Phoenix aus der Asche natürlich mit der gewissen Qualität sowieso schon zu den Bayern kommt und da die Bundesliga an Grund und Boden schießt und wirklich ein herausragender Spieler ist und da eben halt mal andere Wege zu gehen und nicht immer die Spieler, die jetzt da möglicherweise mal bei Leipzig waren oder die man dann auch bis zu einem gewissen Grade kennt, sondern da eben halt mal andere Wege gehen und da mal andere Jungs zu holen. Das hat man doch mit Michael Olise bewiesen, dass das wunderbar funktioniert.
Fällt dir jemand ein aus dem Stegreif, den du spannend findest, international?
Tatsächlich jetzt, also wir haben ja drüber diskutiert, Rodrigo geht nicht, wird nicht gehen. Pep hat ja da auch schon die Angel ausgeschmissen, beziehungsweise das Gesamtpaket ist natürlich dann der komplette Super-GAU dann auch für die Bayern. Deswegen Eze finde ich auch, wie du sagst, finde ich auch tatsächlich einen interessanten Spieler. Aber ich bin froh, dass ich da nicht in der Position bin und jetzt hier noch bis zum Deadline-Day den einen oder anderen offensiven Spieler verpflichten muss. Bin aber, wie gesagt, selbst gespannt, wie jetzt auch, und das werden wir jetzt die Tage ja auch beobachten, wie da die Herangehensweise der Bayern ist in der Causa Woltemade. Also tatsächlich zu sagen, wir gehen da jetzt nochmal hin. Den Spruch von Werle, auf der einen Seite ist er unverkäuflich und dann aber auf der anderen Seite doch nochmal zu sagen, also wenn ihr dann vielleicht doch nochmal gewillt seid, an den Tisch zu kommen, dann kommt doch nochmal, das aber nur bis Samstag.
Auch komisch, das sieht man irgendwie,
ja, das sieht man doch von, also dass dieses ganze Ding Woltemade noch so ein bisschen am Köcheln ist. Die Stuttgarter erhoffen sich vielleicht jetzt nochmal den letzten Step von den Bayern, um da möglicherweise eben diese 65 erstmal an den Tisch zu kommen und dann am Ende bei 65, 70 einzulaufen. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Denke ich nicht und hoffe nicht, dass die Bayern das machen, weil das ist ein Spieler dieses Formats jetzt, also Status quo, ganz einfach nicht wert. Und bin ich gespannt, was da bis Samstag nochmal passieren wird. Das wird uns sicherlich noch ein bisschen beschäftigen.
Stichwort Samstag. Ich würde sagen, wir schauen ein bisschen voraus. Der Supercup, das erste richtige Pflichtspiel jetzt in dieser neuen Saison. Der VfB hat sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in der Vorbereitung. 0-1 verloren im einzig, ja, echten Test gegen Bologna. Was glaubst du, wird das für ein Spiel? Ich meine, du kannst jetzt diese Testspiele, musst du sowieso aus meiner Sicht komplett ausblenden. Die Bayern haben es jetzt richtig gut gemacht, auch gegen Tottenham. Das war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute mit der A-Elf, aber auch mit der durchgewürfelten Youngster-Elf war das richtig gut. Aber du spielst dann in Stuttgart. Wir wissen, die Atmosphäre dort, die wird top sein. Erstmal aus Sicht auch für den VfB. Das wird dann ein ganz anderes Spiel, oder?
Ja, komplett anderes Spiel. Ausverkauftes Haus, sensationelle Atmosphäre. Die Bayern, muss man sagen, Grasshopper ist natürlich ein Aufbaugegner oder ein Gegner in der Vorbereitung, ja, wo du nochmal so ein bisschen schauen kannst, ein bisschen durchmischen kannst und alle da so ein bisschen sicherlich auch, und das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, auch mit, ich will nicht sagen, angezogener Handbremse gespielt, aber schon auch, ja, jetzt nicht volle Pulle und mit dieser vollen Intensität, wie es gegen Tottenham der Fall war. Das war ein ordentlicher Auftritt, bis sehr guter Auftritt, aber Tottenham kam auch gerade aus von der Asienreise direkt noch den Flieger mehr oder minder im Rücken gehabt. Und ja, aber die Vorbereitung hat mir insgesamt sehr gut gefallen bei den Bayern. Ich glaube, die sind weiter als in der letzten Saison, weil sie die Abläufe kennen vom Trainer, weil sie genau wissen, was er verlangt und was er erwartet, wie die Spielphilosophie ist. Aber es wird ein schöner Kick am Samstag, bin ich mir sicher, weil, wie gesagt, die Atmosphäre wird herausragend gut sein und ja, die Aussagen von dem einen oder anderen Stuttgart-Spieler von Undav zum Beispiel und wie die sich auch auf das Spiel freuen und erster Titel und Prestige und ja, da ist so ein erster Gradmesser, wo man dann tatsächlich steht nach der Vorbereitung. Und bei den Bayern, muss man ja fairenhaft sagen, war es sehr, sehr kurz und bin gespannt, wie sie es dann auch tatsächlich unter vielleicht auch der einen oder anderen Stresssituation dann auf den Rasen bekommen, ob sie tatsächlich so gefestigt sind, wie es aber momentan für mich auch auf dem Feld den Anschein hat.
Hast du einen Tipp?
Boah, einen Tipp. Ich sag, die Bayern gewinnen 3-2.
Ich sag 2-1, du sagst 3-2 für die Bayern. Ja, es wird auf jeden Fall, also es wird eine brutal schwere Aufgabe, aber ich sehe die Bayern jetzt schon auch, was wir im Training gesehen haben, die sind schon scharf. Ich war ja auch bei der Club-WM, die haben es da jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Ich meine, klar, gegen Paris sind sie dann raus, aber auch da mit einer etwas konsequenteren Herangehensweise im letzten Drittel wäre diese Mannschaft wahrscheinlich auch weitergekommen gegen Paris, weil Paris da auch nicht den besten Tag hat. Aber gerade dann, wenn es drauf ankam, auch in so Spielen wie gegen Flamengo, was auch nicht so einfach war, mit einem krassen Publikum im Rücken, mit ja auch wirklich Qualitätsspielern, mit auch wirklich ja, aggressiven Gegenspielern, haben sie es echt gut gemacht. Also gehe schon davon aus, dass sie da auch gegen den VfB sich am Ende knapp, aber dann auch doch behaupten werden.
Mit Blick auf die Saison, sehen wir da eine Mannschaft oder siehst du da irgendeine Mannschaft, wo du sagst, die können Bayern auf Strecke da Paroli bieten, also auch in Sachen Meisterschaft, das den Bayern irgendwo streitig machen?
Die Frage hast du mir letzte Woche, glaube ich, 1-1 gestellt. Ich weiß es gar nicht. Ja, hast du. Ich habe aber gesagt,
hoffe ich mal, dass du jetzt dieselbe Antwort.
Ich habe letzte Woche gesagt, kann ich kurz antworten? Und dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich sehe keine Mannschaft, die den Bayern gefährlich wird, weil einfach viel zu viel Fragilität auch in dieser Bundesliga-Bubble gerade herrscht. Also was passiert mit RB Leipzig? Die geben ja Dzeko noch ab. Schavi wird wahrscheinlich gehen. Leverkusen auch im Wandel, im Komplettumbruch. Erik ten Hag, wissen wir alle, hat jetzt bei Man United auch nicht unbedingt da die Sterne vom Himmel spielen lassen. Also ich sehe da aktuell auch den BVB, ehrlicherweise, die jetzt auch wenig gemacht haben auf dem Transfermarkt, sehe ich jetzt nicht so stark aufgestellt. Generell fällt mir auch so dieser richtige Kracher-Sommer, was Transfers angeht, ist es bisher eigentlich gar nicht, weil vielleicht der Markt auch gar nicht so viel hergibt. Ich meine, wir haben gerade extrem viel auch diskutiert über die möglichen Verstärkungen für die Bayern, aber wenn wir jetzt darüber reden, wollte mal 50 Millionen, 60 Millionen, 70 Millionen Spieler, also vor ein paar Jahren war das auch mal irgendwie anders. Ich meine, Florian Wirtz war das erklärte Wunschziel des FC Bayern, das hat nicht geklappt. Liverpool hat wahrscheinlich den besten Transfersommer hingelegt, wenn die jetzt natürlich noch Alex Isak holen, dann Chapeau, aber da sieht es ja aktuell auch nicht unbedingt so gut aus. Ich weiß nicht, irgendwie sind nicht so die richtigen Kracher dabei und vielleicht ist das auch gerade die Herausforderung für Max Eberl, Christoph Freund, da jetzt ein bisschen kreativer zu werden. Stichwort Kreativität. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns doch gerne uns bei Instagram oder sonst wo ein paar Ideen, wen ihr in diese Mannschaft holen würde, wer diese Mannschaft bereichern würde. Würde mich wirklich brennend interessieren. Torben, hast du noch was oder machen wir hier noch Frage an den Ex?
Können wir gleich nochmal machen, aber ich finde halt diese vermeintliche Startelf, die wir aufgestellt haben, ne, jetzt mit Blick auf Supercup oder dann eben auch auf den Saisonstart, liest sie schon marzipanös, ne? Also mit Neuer im Tor, dann klar auf den Außenmann. Leimer macht's richtig gut, auch in der Vorbereitungsphase wieder. Mit Upa und Tah links dann, ja, wird's wahrscheinlich dann Stani sein. Im Zentrum Kimmich, Goretzka, weil Pavlo, klar, der ist jetzt wieder im Lauftraining, der arbeitet auch an seinem Comeback, wird jetzt auch zeitnah wieder zurückkommen. Dann mit Diaz, Olise, möglicherweise Gnabry auf der 10, vorne Harry Kane. Das liest sich schon ganz lecker, ne? Also da sehe ich schon auch tatsächlich Potenzial und
international wird es nicht reichen. Ich sag's nochmal, ich sag's jetzt hier, das wird so nicht reichen. Vielleicht musst du so eine Saison aber auch mal einplanen, um einen Lennart Karl, um einen, keine Ahnung, jetzt Kusiasar vielleicht nicht, aber um wirklich einen Lennart Karl so zu pushen, dass der auf seine 30, 40 Profipflichtspiele kommt und dann dir eben ein vollwertiger gestandener Bundesligaspieler wird. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Challenge, dass es dann vielleicht für die nächsten Jahre ein bisschen besser wird, was die Aussichten auf internationale Titel angeht. Aber mit dem aktuellen Kader, wenn du mich fragst, wird das mit der Champions League auf keinen Fall was.
Nein, definitiv nicht. Also haben wir auch schon drüber besprochen. Oder eben dann an Paul Wanner auch zu sagen, gibst du denn 60, 70 Millionen für Woltemade aus oder sagst du, komm, dann machen wir das. Ja, und probieren es halt mit dem Jungen, der ja auch dann mit diesen Jungs um sich herum sicherlich auch nochmal reifen wird, aber Champions League, also ich bin gespannt, was jetzt noch passiert, wie gesagt, bis zum Deadline-Day, da können wir ja unser finales Resümee dann auch machen, aber Stand jetzt, sage ich auch, also keine Chance, überhaupt nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn dann aber auch, und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, und das ist ja auch dieser schmale Grat, gerade auch für Max Eberl und für Freund. Wir gehen jetzt mal davon aus, vom Positiven, dass Musiala, Davis und Ito alle wieder zurückkommen und alle auch wieder möglicherweise dann ab der Wintervorbereitung so richtig ins Rollen kommen. Vorher vielleicht schon ihre ein, zwei Einsätze bekommen, aber wenn dann in der Crunch-Time du in der Rückrunde dann eben die auch alle wieder zur Verfügung hast und dann wieder die in der Lage sind, es auch zu performen, dann kannst du schon da auch wieder mal bis Position 15, 16 eine Mannschaft zurechtschnitzen, wo du dann auch sagst, ja gut, die ist dann schon auch wieder eher in der Lage, mal konkurrenzfähiger zu sein. Ne? Aber da muss aber auch, und das wissen wir auch, alles perfekt laufen bis Oktober, November, dass dann auch eben die besagten Spieler auch zumindest dann auch wieder zurückkommen.
Ja, wir reden bei Bayern natürlich auch oft immer über die Offensive, oft über die Defensive. Ich finde, im Mittelfeld fehlt es auch. Also spielerisch kann da schon nochmal, wenn du es jetzt vergleichst mit den Jahren davor, auch mit dem Thiago-Mittelfeld, das war pure Kreativität, das war Spielwitz, das war richtig stark. Und ich finde, klar, du hast jetzt mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka zwei absolut solide Spieler. Goretzka hat sich zurückgekämpft, muss man ihm hoch anrechnen. Joshua Kimmich spielt das auch solide auf dem Platz runter, ist sicher einer der besten Sechser der Welt. Aber so ein bisschen im Mittelfeld, im Herzstück, und da ist natürlich Tom Bischoff auch ein Kandidat, da reinzuwachsen, aber muss er natürlich auch noch zulegen in jeder Hinsicht. Ich finde, das ist auch die Challenge in den nächsten Jahren, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an Ryan Gravenberch, der bei Liverpool ja überragende Entwicklung hingelegt hat. Den haben die Bayern geholt, rechtzeitig, für 18,5 Millionen damals zum absoluten Schnäppchenpreis, und der Junge hat nicht eingeschlagen, und jetzt weiß ich, ob du die Aussagen von ihm mitbekommen hast, aber der hat zugegeben, dass er fast depressiv geworden wäre, in München fast verrückt geworden wäre, weil er nicht so richtig gefördert wurde. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Challenge, dass man so Spieler dann auch noch ein bisschen enger begleitet, so große Talente, die gerade auch aus dem Ausland kommen, ein bisschen mehr in die Hand nimmt, weil bei Bayern war der Junge überhaupt nicht tödlich, und das hat man dann auch auf dem Platz gesehen. Dann kommst du nur 20 Minuten zum Einsatz oder 10 Minuten, spielst dann manchmal auch nicht mal auf deiner Position, sondern wirst du auf die 10 geschoben, statt auf die 8 oder auf die Doppel-6. Das war für den Jungen sicher keine einfache Zeit, aber es war ein Learning für die Bayern, dass du solche Spieler gerade auch im Mittelfeld, du brauchst ein bisschen mehr Kreativität. Das ist so mein Gedanke, den ich habe.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass auch Pavlo mal eine stabile Saison spielen kann, ohne Mandelentzündung, pfeifisches Drüsenfieber ist vorbei jetzt, aber dass er auch mal mit der Augenhöhle, das sind natürlich Kontaktverletzungen, die können immer mal passieren, aber dass der auch mal eine ganze Saison komplett durchspielt, in jedem Training dabei sein kann und dann eben auch sein volles Potenzial so mal ausschöpfen kann. Das haben wir schon mal aufblitzen sehen, aber ich glaube, dass er da auch noch in der Lage ist, wenn er eben den Rhythmus bekommt, Spielrhythmus hat, die nötige Frische, dann glaube ich, können wir von Pavlo auch noch einiges erleben. Und toi, 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 dass der Junge mal mit seinem Potenzial, was er zweifelsohne hat, dann auch mal eine Saison stabil sein kann.
Ja. Absolut. Ein Gedanke vielleicht noch zu Gravenberch, weil er sehr viel Kritik auch an Julian Nagelsmann geübt hat. Das Thema war damals ein richtiges Politikum zu der Zeit von Nagelsmann, weil eben Gravenberch nicht gespielt hat, gab es immer wieder auch Klagen aus seinem Umfeld. Immer wieder auch Klagen Richtung Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn. Und diese Personalie war eine von mehreren, die übrigens am Ende dazu geführt hat, dass auch Salihamidzic da so ein bisschen die Nerven verloren hat. Weil natürlich immer wieder auch dann Beschwerden kamen, hier die und die Spieler sind unzufrieden, die müssen häufiger spielen. Nagelsmann dann trotzdem auf die bewährten Spieler so ein bisschen gesetzt hat, weil auch ein Pratzo gesagt hat, okay, wir müssen jetzt im Mittelfeld ein bisschen was verändern. Gravenberch neu dazugeholt, der muss jetzt spielen. Nagelsmann aber anderer Meinung gewesen. Nagelsmann hat es sogar mal im Interview gesagt, dass du natürlich auch Probleme hast, wenn du einen Kimmich hast, einen Goretzka hast, etablierte Spieler dann rauszunehmen von dieser Position. Thomas Tuchel hat es dann ja sogar probiert, aber dann war Gravenberch schon gefühlt weg und wollte auch nicht mehr bleiben. Aber das finde ich immer so ein bisschen spannend dann auch zu sehen, wenn man im Rückblick so dann auch solche Aussagen jetzt eben aufkommen von einem Gravenberch, was das damals auch für ein Politikum tatsächlich war. Ich erinnere mich an ein Testspiel, im Januar war das, bevor Nagelsmann dann, glaube ich, im Februar wurde rausgeworfen, Ende Februar, Anfang März, nach diesem Spiel gegen Leverkusen. Da gab es im Januar ein Testspiel gegen Salzburg und Gravenberch hat die erste Halbzeit gespielt. Die Idee war eigentlich, dass er durchspielt, aber hat wieder lasch verteidigt und Nagelsmann hat ihn in der Kabine wirklich zurechtgewiesen und hat ihn dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Und das war wirklich ein riesiges Politikum an der Säbener Straße. Ryan Gravenberch, so ein Spieler jetzt bei Liverpool, wahrscheinlich ist er jetzt 80 Millionen wert, hat eine super Entwicklung hingelegt. So kann es halt auch laufen, ne? Du holst manchmal Spieler mit dem Potenzial, dass sie sich entwickeln. Und es klappt dann halt nicht, ne, wo du denkst, okay, eigentlich muss es ja funktionieren, so wie der bei Ajax damals gespielt hat. Tja, so läuft's manchmal. Kleiner Einwurf.
War ein weiter Einwurf,
zurück in die Vergangenheit. Aber viele Fans interessiert es ja auch. Ich glaube,
ja, natürlich.
Wir haben da jetzt nicht zu weit nach hinten geschaut, aber Ryan Gravenberch Situation hat dazu beigetragen, dass wieder Nagelsmann den FC Bayern dann auch für viele überraschend verlassen musste. In dem Sinne, Torben, Frage an den Ex. Nick Woltemade, VfB, Heimspiel, das erste Heimspiel für ihn, ausgerechnet gegen die Bayern. Das erste Heimspiel nach diesen Wechselthemen oder nach diesem Wechselthema. Glaubst du, oder anders gefragt, hast du schon mal in deiner Karriere mit Hass beziehungsweise eher Fanwut so umgehen müssen? Und wie geht man damit um als Spieler?
Habe ich tatsächlich, und zwar als ich von Frankfurt zurück zu 60 gewechselt bin. da gab es den ein oder anderen Fan, der gedacht hat, dass ich nach dem Abstieg damals so mehr oder minder geflüchtet bin. Dem war nicht so, hatte ja einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen, war schon alles ausgehandelt, dann kam ein neuer Trainer, der eine andere Idee hatte und dann musste ich wechseln und dann bin ich halt zur Eintracht gegangen, bin dann wieder zurück nach einem Jahr. Heimspiel, erste Heimspiel in der Allianz Arena, Ausverkauf gegen Dynamo Dresden, war tatsächlich ein bescheidenes Spiel von mir, bescheidene erste Halbzeit. Wurde zur Halbzeit tatsächlich ausgewechselt.
Kein Eigentor?
Nein, kein Eigentor. So viele habe ich nicht. Aber Marco Vorbeck hat, glaube ich, zwei Hütten gemacht und sah bei beiden ja, nicht ganz so glücklich aus. War aber trotzdem auch eine Verkettung mehrerer Federn sozusagen. Und dann hatte ich tatsächlich beim nächsten Spiel auswärts Kickers Offenbach tatsächlich auch die Wut einiger Fans oder einer Gruppierung auch spüren müssen, die mich selbst ausgepfiffen haben. Also als eigenen Spieler so, das war damals eine ganz unangenehme Situation, wo du aber als Spieler dann eben auch klarkommen musst. Und also ich habe das wieder für mich in Motivation ummünzen können und habe da dann, ich glaube, ein Tor gemacht, eins vorbereitet, habe da ein super Spiel hingelegt und ist aber unangenehm. Und deswegen hoffe ich für den Jungen, dass die Fans da auch ein Gespür für haben. Also du kannst den natürlich jetzt auch in der Vorbereitungsphase da irgendwie jetzt auch komplett, ich will nicht sagen brechen, aber du kannst den schon so ein bisschen runterziehen. Ne? Und deswegen ist es dann auch legitim für einen jungen Nationalspieler, wenn er dann eben auch so ein Angebot hat oder die Möglichkeit sieht, dass er sich damit beschäftigt und er will unbedingt zum FC Bayern München, er will unbedingt, habe ich persönlich, und da bin ich auch mal vorsichtig, ich habe diese Aussage von ihm persönlich in keinem Interview gehört oder gesehen, also vielleicht gibt es das, ich habe es nicht gesehen und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit, dass er diese Aussage selbst getätigt hat. Es gibt Berater, die unterwegs sind, die sehr gerne solche Aussagen auch mal nach außen tragen, kann man ja auch drüber rätseln, macht das Sinn oder ist das gut für einen Spieler oder nicht. Das ist aber ein anderes Thema und von daher glaube ich und hoffe ich, dass die Stuttgarter Fans auch ein Gespür für haben, weil die Aussage nochmals habe ich von ihm persönlich nie gehört. Und dass man sich damit als Spieler beschäftigt, ist legitim, aber noch ist er beim VfB Stuttgart und von daher hoffe ich, dass er da ein gutes Spiel hinlegt und da seine Qualitäten unter Beweis stellen kann.
Ja, ich finde es heutzutage sowieso nochmal ein bisschen krasser wahrscheinlich auch mit so gerade Social Media, da auch mit diesem ganzen Ärger, mit diesem Unmut, mit diesem teilweise auch Hass dann umzugehen. Ich glaube, bei dir früher, du hattest maximal eine Website, oder? Wenn überhaupt.
Ja, nee, nicht mal das. Und da gab es noch das wie heißt es noch, Nokia, wo man noch eine Antenne rausziehen muss, als die wurde. Aber aber du hast
das konntest du viel leichter. Das konntest du, glaube ich, schon ein bisschen leichter wegstecken als jetzt, wenn du jetzt du machst dein Instagram auf oder dann keine Ahnung Facebook, whatever, und dann kommen dir da Hassnachrichten entgegen und
Viele nicht ja so ungefiltert. Und das nimmt ja auch immer eine Lawine an, ne? Also dann heißt der und der hat das und das gesagt und dann wird das ja für voll genommen und da werden ja so viele Gerüchte gestreut und dann wird das für wahre Münze genommen und dann hast du überhaupt keine Chance mehr, das irgendwie einzukassieren. Deswegen sich davon frei zu machen ist nicht immer leicht, aber weniger zu lesen macht manchmal auch mehr Sinn und Spaß wahrscheinlich.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein schönes Supercup-Wochenende. Franz Beckenbauer Supercup. Und du, Torben, bist dann nächste Woche im Urlaub. Es sei dir gegönnt, auch wenn ich neidisch bin. Ab in die Sonne. Genieß es. Und jetzt fahren wir gleich erstmal Richtung Flughafen, um Thomas Müller nochmal zu verabschieden, weil der, wie ihr sicher alle mitbekommen habt, wechselt nach Vancouver zu den Whitecaps. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, schöne Grüße und wir freuen uns natürlich auf eure Vorschläge, was jetzt Offensivzugänge betrifft für die Bayern und hören uns dann nächste Woche wieder bei Mir San 4. Macht es gut.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.